Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe beim Fernsehsessel Podcast. Folge 118 und mit mir dabei ist heute der Nenad. Hallo Nenad.
Hallo Marco, vielen lieben Dank für diese wundervolle Einladung von dir.
Boah. Immer wieder gern, Nenad, ne? Also.
Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue geehrt.
Ach was, alles gut. Du gehörst doch dazu. Du gehörst dazu, genauso wie Kit und Fabian, die sich heute entschuldigen lassen. Da sind private Dinge irgendwie, sodass wir das zusammen machen. Ich zum Beispiel bin nächste Woche nicht dabei, deswegen auch das gibt es mal. Ich fahre nämlich nächste Woche in den wohlverdienten Urlaub. Eine Woche mit den Kindern nach Dänemark. Wetter soll leider nicht so geil werden, aber wir werden das Beste draus machen und wir haben da irgendwie so eine große Schwimmhalle, Spaßbad, wie auch immer, sodass wir da auf jeden Fall auch viel Zeit verbringen können mit Indoor-Spielplatz und Klettern und alles, was irgendwie das Herz begehrt. Für die Kinder. Wenn die Kinder glücklich sind, bin ich auch glücklich, weil dann habe ich meine Ruhe. Dann schaffe ich wahrscheinlich was zu lesen, ein bisschen was zu zocken auf dem Steam Deck oder so. Und auch das ist ja Erholung dann irgendwie, oder?
Selbstverständlich. Also ich habe die Erfahrung, mit Kids gemeinsam in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen, noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es ja eines Tages. Hoffentlich kommt es eines Tages. Aber ich kann mich durchaus in deine Lage hineinversetzen, kann mir zumindest vorstellen, wie es so ist. Und von dem her wird sicherlich schön. Ich hoffe, du wirst dann darüber berichten.
Bestimmt. Mal gucken, was wir da so Großartiges erleben, was sich so berichten lässt, ne? Aber ich gehe ganz stark davon aus. Also ich kenne den Ort ja schon, ich war da schon, ich glaube, 3-mal und es wird jetzt das 4. Mal sein, dass wir da in den Ort fahren. Deswegen, da ist halt relativ entspannt, ist ruhig, da ist genug links und rechts. Und vor allem ruhig, also wirklich vor allem ruhig, das ist die Hauptsache, ja.
Ja, ab einem gewissen Alter braucht man das. Also da, du warst ja schon auf dem Ballermann dieses Jahr, da ist ein bisschen Entspannung davon und Runterkommen davon.
Auf jeden Fall,
benötigt man mit dem Alter.
Ja, mit dem Alter benötigt man das, ja. Ja, ja, aktuell habe ich ja auch schon Urlaub. Wir waren gestern im Kletterwald. Ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gemacht? So kriegst du ja richtig, also im Wald sind dann auf den Bäumen dann Stahlseile halt gespannt, ne? Wo du dich dann einhaken musst, also doppelt gesichert und dann verschiedene Parcours da über den Lüften da erledigen musst. Dann kriegst du halt so Geschirr an, so Bergsteigergeschirr oder was weiß ich und dann musst du loslegen. Also meine Kinder, also Carlotta hat sich ganz schön überwinden müssen, die hat ganz schön Bammel gehabt, Johanna fiel das relativ leicht. Und ich habe mich mehr auf die Kinder konzentriert, weswegen das für mich diesmal auch kein Problem war, da in luftiger Höhe links und rechts hin und her zu schlendern. So. Ja, ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gemacht irgendwie?
Nee, aber ich bin jetzt auch nicht so der große Klettermeister oder Kletterfreund.
Ach so.
Ich verbinde das immer mit sehr, sehr viel körperlicher Kraft. Und
ja,
das ist etwas, wo ich dann sage, nee, wenn ich mich sportlich betätige, dann bleibe ich eher bei den ausgetesteten, ausprobierten Sachen. Statt jetzt hier in luftiger Höhe, weiß ich, 20 Meter vom Fußboden entfernt, da benötige ich ehrlicherweise nicht unbedingt in meinem Leben. Ich bin ja auch, was weiß ich, so Bergsteigen, Wandern, Bouldern, es ist alles einfach nichts für mich. Weißt du? Also so ein Spaziergang in der Natur zu machen, ist schön, ist sehr entspannend, mache ich auch sehr, sehr gerne, aber ich benötige es dann nicht, dass ich jetzt, weiß nicht, die nächste Bergspitze erklimme oder an Bäumen hochklettere oder an einer Kletterwand mich irgendwo an irgendwelchen Haltegriffen da entlanghangeln muss.
Na, da war es ja dann eher so, keine Ahnung, hast halt so Plattformen gehabt, die wackelig waren und musstest dann versuchen, dich an einem kleinen Seil irgendwie festzuhalten oder sowas, ne? Also es war schon teilweise ein Balanceakt und auch, so wie du sagst, du brauchst halt auch Kraft, so, ne? Du musst auch irgendwie Kraft aufbringen, dass du da rüberkommst. Und manchmal habe ich mir auch so gedacht, uiuiui, ja. Aber alles gut geklappt. Unsere ganze Gruppe hat gut mitgezogen. Wir waren jetzt irgendwie 7 oder 8 Leute, glaube ich. Und war gut. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir da irgendwie waren. Also vielleicht nächstes Jahr bestimmt nochmal oder so dann halt, ne? Oder in 2 Jahren. Ja. Aber ja, ist halt für die Kinder. Und wie gesagt, irgendwie ein paar Freunde von mir haben jetzt auch gerade Urlaub, sodass wir da irgendwie auch zusammen was machen können. Und das passt dann ganz gut. Ja.
Sehr schön. Sehr schön.
Genau. Eine Sache hätte ich noch. Ich hatte ja mal vor vielen Folgen auch gesagt, dass ich von meiner Arbeit her so eine Art politisches Kino machen wollte. Und das habe ich jetzt gemacht. Das hat stattgefunden mit Katapult MV. Ein großes Magazin hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, was ich mal vor ein paar Jahren gegründet hat. Ich weiß nicht, hat eher so Aufmerksamkeit, Social Media, weil die immer so relativ geile Beispielbilder machen so. Und mit denen habe ich zusammen einen Film gezeigt. Also die haben eine Reportage produziert. Wir sind viele Protestformen einer Demokratie, heißt das. Und das wurde gezeigt. Und ja, es war halt letzte Woche Dienstag. Es war der wärmste Tag im Monat. War das letzte Woche Dienstag? Ja, muss ja. Letzte Woche Donnerstag war das. Genau, letzte Woche Donnerstag war das. Es war der wärmste Tag irgendwie in der Woche. Ich hatte schon Angst, dass gar keiner kommt und dann kamen doch relativ viele. Es hat sich dann aber herausgestellt, die Hälfte davon ist der irgendwie Ortsverband der AfD gewesen, was dann nicht so geil war, weil man schon dann wusste, ja, alles klar, sie kommen halt, weil das irgendwie ihnen vielleicht nicht passt. Und genau so war es. Sie waren sehr störend, sie waren provokativ, sie haben irgendwie Leute gestört, sie haben auch die Diskussion inhaltlich total daneben laufen lassen. Also danach, dem Film, gab es auch noch eigentlich so eine Diskussionsrunde, wo wir dann im Vorfeld aber schon uns untereinander abgestimmt haben, okay, Fragen zum Film sind erlaubt, ne? Also, ne, keine Ahnung, wieso hast du das und das gemacht oder sowas, aber halt nicht inhaltlich irgendwie darauf eingehen. Und das wurde leider nicht so eingehalten, sodass wir die Veranstaltung dann oder diese Diskussionsrunde dann leider abbrechen mussten, was sehr ärgerlich war, vor allem für die Leute, die da hingekommen sind, weil sie sich dann doch noch mal irgendwie Mehrwert da erhofft haben oder wie auch immer. Ja, und ich glaube, das wird auch im Nachgang jetzt auch noch mal thematisiert werden bei uns politisch. Und ich hoffe, dass das dann ein vernünftiges Ende nimmt. Und ja, ich habe auf jeden Fall mein Teil dazu beigetragen. Ich bin ein Verfechter der Demokratie und ich werde auch weiterhin alles Mögliche versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich habe schon viele Sachen gemacht, also jetzt nicht so ein Film oder so, aber viele Sachen und auch viele Niederlagen irgendwie einstecken müssen so. Aber das war schon herbe irgendwie, fand ich. Habe ich auch ein bisschen mit zu tun gehabt, aber es lag ja nicht in meiner Kontrolle. Von daher kann man es ja auch nicht kontrollieren. Also man kann ja nicht kontrollieren, was man eben nicht kontrollieren kann. So. Aber trotzdem war es trotzdem irgendwie so ein bisschen ja, eine ärgerliche Niederlage und zeigt aber, dass man viel noch machen muss, um weiterhin die Demokratie irgendwie aufrechtzuerhalten und ja, schade. Hätte ein besserer Abend sein können.
Das stimmt, das ist allerdings sehr, sehr schade. Ich meine, ich kann nur aus meiner Brille aus einem Nachbarland das jetzt begutachten, denn die innere Politik Österreichs und die innere Politik jetzt auch auf begrenzter Ebene in Mecklenburg-Vorpommern, es kommt nicht sonderlich viel zu mir rüber davon, muss Nein. ich ganz ehrlich zu sagen. Ja. Aber man hat schon, oder das, was einem rübergespült wird, zumindest so ein bisschen, ist eben so dieses Vorurteil, das ist der Osten, im Osten sind die Nazis. Und im Osten sind die Nazis stark. Ja, und da gibt es welche, die sich sehr, sehr hart da in dieser Richtung NPD zusammentun, wo ich dann auch einzelne Doku-Reihen vom ARD und ähnliches gesehen habe, dass sie teilweise einzelne Städte oder Städte, so kleinere Gemeinden übernommen haben, wo die quasi so alles rulen, angefangen von so gemeinnützigen Vereinen wie der Freiwilligen Feuerwehr, der ortsansässigen bis, naja, im Prinzip wirklich alles, den Stadtrat, wenn man so möchte. Und ja, dieser Rechtsruck, den spürt man überall in Europa, leider. Leider auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und der ist, ich sag mal so, in den westlichen europäischen Staaten, ich kann ja nicht mal sagen, der beginnt jetzt gerade. Ja, der ist schon da, aber der baut sich immer mehr und mehr und mehr leider auf. Und das hat man im Vergleich dazu, ich weiß ja zum Beispiel, wie es in anderen Ländern Europas ist, wo meine Wurzeln her sind, schon seit Jahren bis Jahrzehnten so. Und da kann man irgendwo ein Stück weit froh sein, dass es Leute wie dich gibt, die sich so für den Gedanken der Freiheit und der Demokratie einsetzen und dann auch in Form eines Films etwas präsentieren und zeigen, das macht das aus. Und dafür lohnt es sich einzustehen.
Auf jeden Fall.
Und es ist schon kacke, wenn so etwas dann kolportiert wird und so etwas niedergemacht wird und es Leute gibt, die laut sind und ihren Unmut darüber äußern und wahrscheinlich mit fadenscheinigen Begründungen sagen, warum das alles kacke ist, was da gezeigt wird und nicht der Wahrheit entspricht und warum man selber diskriminiert wird und so weiter und so fort. Opfermythen kenne ich alles. Ja, das ist leider immer dieselbe Leier, aber das ist, ja, es zieht sich leider so durch und man kann irgendwie nur hoffen und beten, dass weltpolitisch alles eines Tages wieder so stabil ist und so in die richtige Richtung gerückt wird, dass das wirklich nur so Außenseiterstimmen wieder werden und auch für immer bleiben und reine Grenzerscheinungen dann nur noch sind. Ja. Statt wie heute, dass sie schon einen sehr, sehr großen Teil der Gesellschaft einnehmen.
Ja, nein, es ist wichtig und ich mache das auch also gerne so, ne, gar keine Frage. Aber es halt sind hier und da mit demotivieren, wie gesagt, das zieht sich ja durch. Ja, man macht es trotzdem irgendwie zum Wohle aller und gerade auch, wenn man jetzt Kinder hat, so man möchte die Kinder auch gerne natürlich in einer behüteten Welt irgendwie groß werden lassen, wo auch noch freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, also wo Grundrechte einfach vorhanden sind so und das sehe ich halt gerade nicht, also ich sehe die Demokratie mehr gefährdet als damals, als die NPD auf jeden Fall bei uns auch in den Landtag gezogen ist und wir auch schon ganz, ganz viel dagegen gemacht haben. Aber man verliert, also was ich so spüre, ich hab ja mal eine Zeit lang auch eine Pause gemacht, so, also gerade damals, als die Familie so, also als die Kinder noch wirklich klein waren, so, da habe ich ja wirklich mehr Zeit da auch investieren müssen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Freizeit dahingehend, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine Energie irgendwie auch da ein bisschen mehr investieren. Und auch beruflich passt das auch ganz gut rein, sodass das irgendwie passt. Aber man verliert halt so die Kraft, ne? Also es ist sehr zermürbend gerade jetzt. Früher war es irgendwie erfolgsversprechender, hatte ich so das Gefühl. Aktuell ist es sehr, sehr schwer. Aber gut, nichtsdestotrotz, man macht das weiter.
Und das ist eben genau das Wichtige, dass man dafür einsteht und dass man da am Ball bleibt. Ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst, weil ich glaube, politisch sind wir nicht sonderlich weit auseinander vom politischen Gemüt. Sind, glaube ich, wir alle vier nicht. Ich glaube, wir fallen da alle in ein halbwegs ähnliches Spektrum. Mhm. Aber ich sehe das. Also, wie gesagt, meine Wurzeln sind eigentlich am Balkan. Und es ist so, dass seit knapp 9 Monaten ein riesengroßer Protest oder eine Protestaktion ist und Demonstrationen sind bezüglich eines Busbahnhof-Vordaches, das eingestürzt ist, wobei 21 Menschen verletzt wurden in einer Stadt in Serbien. Und das hat sich erst gebildet als eine Art Studentendemonstration, dass man wissen wollte, wer waren die Auftraggeber, an wen wurde das vergeben, mit welchen Mitteln wurde das finanziert und noch so 5, 6 andere Punkte. Und das hat ganz herzlich aber so aufgebläht, dass das über die ganze Nation mittlerweile ausgeprägt ist und dass es sehr, sehr viele Demonstrationen gibt, die teilweise zumindest auch fruchten, was ich nicht gedacht hätte. Also politisch ist Serbien schon sehr, sehr weit in Richtung rechts gerückt. Wenn wir ehrlich sind, schon seit den Anfang der 90er Jahre, eben seitdem es den Krieg unten gegeben hat. Und das hat sich leider nicht sonderlich viel verändert. Und ich merke es am Beispiel meiner Familie, vor allem am Beispiel meiner Mutter, denn sie konsumiert das Ganze durch Quellen, die sehr regierungsnahe sind. Und dementsprechend werden dort Bilder gezeigt, wo gesagt wird, hier und hier wird dieses Eigentum vernichtet und die Polizei schreitet nicht ein, warum macht sie das nicht? Und hier wurde jene Häuserfassade besprüht und da hat man mit Eiern geworfen und plötzlich wurden Megafone und Pfeifen ausgepackt und die armen Leute, die zur Arbeit wollen, können nicht gehen, weil hier die Straßen blockiert sind. Und es ist, das zu verargumentieren und zu erklären, was tatsächlich vonstatten geht und was da tatsächlich gemacht werden möchte und worauf man hier eingehen will mit solchen Aktionen, ist bei bestimmten Menschen leider mittlerweile unmöglich, da wir auch in so einer Zeit leben, wo sich jede Person eine eigene Quelle aussuchen kann. Und jede Quelle berichtet so, wie es ihr am liebsten ist, beziehungsweise je nachdem, woher die Finanzierung kommt, in welche Richtung das Ganze aufgearbeitet wird. Von dem her, ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du wirklich so energisch dahinter stehst, weil ich kann mich nur wiederholen, im privaten Kontext merke ich bei mir, wie kräftezehrend das ist und wie glaube ich geworden ist mit der Zeit. Und ich bin mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo ich sage, bei mir hat die Politikverdrossenheit aber zu 1000% hineingekickt. Ich möchte mir keine Gedanken mehr darüber machen. Wenn Wahlen sind, ja, gehe ich hin und gebe meine Stimme ab, da ich zum Glück in einem freien demokratischen Land lebe und dieses Privileg habe, das mitbestimmen zu dürfen, unter Anführungszeichen. Aber ich bin kein Teil des öffentlichen Diskurses, wo ich sage, ich stehe hierfür ein und das sehe ich als richtig und das als falsch und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, wenn irgendetwas in eine Diskussion in Richtung Politik geht, schalte ich ab. Ich verlasse teilweise das Gespräch. Ich stehe auf vom Tisch und gehe, weil das so ermüdend ist für mich. Alleine schon deswegen. Ich, der ich nicht beruflich damit zu tun habe, für mich ist das schon unfassbar anstrengend geworden mit den Jahren und ich weiß nicht, ob sich das irgendwann demnächst bessern kann. Zumindest so in naher Zukunft sehe ich da kein großes Potenzial, leider.
Ja. Ist wie es ist. Wir machen weiter da, wo wir weitermachen. Genau.
Das ist korrekt.
Aber genug Politik und Demokratieverständnis für heute. Vielleicht auch nicht, müssen wir mal gucken. Je nachdem,
wie wir nachher über die... Könnte Thema sein, zumindest so.
Könnte Thema sein, genau. Ne? Aber Nenad, was war denn doch bei dir sonst so los? Also bei mir war jetzt sonst, wie gesagt, nicht wirklich viel mehr los. So, das war das Wichtigste, was irgendwie bei mir abging und jetzt dann bald abgeht, weil ich jetzt auch so ein bisschen Sachenpackmodus bin und gar nicht weiß, was ich alles mitnehmen soll. Und das stresst mich eigentlich auch nicht. Ja, schwierig.
Was war bei mir los? Ich habe in meiner alten Arbeitsstelle gekündigt, bin noch bis Ende August dort und fange ab 1. September in einer neuen Firma an. Ich habe vor Ewigkeiten mal erzählt, dass mein Vorgesetzter einen Unfall hatte und ein paar Tage lang, also ein paar Tage lang ist gut, er ist im Koma gelegen und irgendwann wieder zurückgekommen und konnte wieder, ne, alles das. Und mittlerweile ist es bei mir in der Firma aber so, dass es wirtschaftlich nicht mehr so wirklich tragbar ist, leider. Und mein Vorgesetzter jetzt auch wirklich eine dauerhafte Ruhe benötigt. Und durch ihn habe ich quasi eine Art Vermittlung bekommen zu einem anderen Stahlbau Firma, einer anderen Stahlbaufirma, so nicht einem anderen. Und fange dort im September an. Jetzt ist es quasi eher so eine Art Ausfäden des alten Jobs, bevor ich anfange. Von dem her, auch mein Urlaub, den ich mir eigentlich hätte nehmen sollen, nächste Woche, fällt damit ins Wasser und bis Weihnachten wird da kein neuer mehr hinzukommen. Aber das ist jetzt ein Preis, den ich zahlen muss. Da waren höhere Mächte am Köcheln. Von dem her, ja, ich nehme das mit. Mal schauen, wie es wird. Die Firma ist durchaus namenhaft im Bereich Wien und Umgebung. Und man weiß, was sie macht, und sie macht sehr, sehr gute Arbeit, und ein Teil dieses Teams zu werden. Ich freue mich drauf. Wird sicher spaßig werden. Ich blicke so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück, wie es bislang gelaufen ist. Aber ja, neue Chance, neue Möglichkeiten. Ich habe auch so das Gefühl, ich bin hier derjenige in der Gruppe, der gefühlt jede zweite Woche einen neuen Job hat irgendwo. Aber so spielt das Leben manchmal und kann nicht immer alles beeinflussen.
Ja. Nein.
Von dem her, jetzt kann ich noch nicht sagen, wie es werden wird. Ja, werde ich vielleicht dann irgendwann in der nächsten, übernächsten regulären Folge ansprechen können. Aber ja, was mich anpisst so ein bisschen ist, dass, wie gesagt, kein Urlaub, jetzt in den Sommermonaten. Aber auch das werde ich ganz gut überstehen, vor allem da ich auch eine finanzielle Kompensation und quasi Schadensersatz dafür erhalte.
Ach so.
Also ja, ich werde es aushalten, denke ich einmal. Abseits dessen ist ehrlicherweise nicht sonderlich viel mehr geschehen. Schon ein, zwei Sachen, aber eher Sachen, die ich, und ich hoffe, ihr könnt es verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, eher im Privaten bei mir lassen möchte.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja.
Marco wird es erfahren. Ihr könnt Marco dann danach fragen, was das alles gewesen ist, sobald hier der Record-Knopf auf Pause gedrückt wurde.
Ja, nee, alles gut. Jeder hat ja so seins, was man natürlich im Privaten behält und nicht irgendwie in einem Podcast rauspusaunt, den Millionen an Menschen hören.
Ja, und vor allem,
und das ist, glaube, noch untertrieben.
Ich glaube, wir alle sind sehr, sehr transparent, was unser Privatleben betrifft. Also,
auf jeden Fall.
Du hast über deine Urlaubserlebnisse erzählt und über deine Kids und alles. Also, das, ja.
Genau.
Machen nicht alle Menschen da draußen, sage ich mal.
Nein, vieles behält man ja trotzdem auch da für sich, ne? Also, ich finde es jetzt nicht schlimm zu sagen, dass man Kinder hat und auch vielleicht den Namen noch und was man so macht und privat irgendwie, aber viel mehr ja auch nicht. Genau. Nee, sehr schön, sehr schön. Genau, zum Jobwechsel, ja, du hast öfter den Job gewechselt, aber der Kid hat ja jetzt auch schon einmal während der 5 Jahre jetzt ja auch schon einmal den Job gewechselt und ich ja auch. Also,
stimmt, aber es ist schon,
wir haben es auch schon gemacht, also, ja.
Ja, nur der Fabian bleibt seiner Versicherung treu. Er arbeitet in einem Milliardenkonzern und solange er nichts Dummes macht, wird er diesen Job auch bis zum Rentneralter beibehalten dürfen, von dem her. In der Privatwirtschaft ist das leider ein bisschen anders.
Ja,
sagen wir es mal so.
Ja, gut, ich hätte auch nicht wechseln müssen. Ich habe es ja auch freiwillig gemacht. Genau. Aber ich wollte es und ich bereue es manchmal.
Ja, auch das kenne ich leider.
Auch das gehört mit dazu. Also ist ja auch so, ne? Also gerade so beim Jobwechsel, man muss ja überlegen, so, man weiß, was man hat. So, gerade wenn man irgendwie einen sicheren Arbeitsplatz hat, sich keine Gedanken darum machen muss, man kennt seine Abläufe, man, wie gesagt, man weiß, was man hat irgendwie. Man ist eventuell tagfertig, man hat nicht große Überraschungen. alles gut und schön, aber natürlich eine neue Herausforderung sich suchen ist vielleicht auch mal ganz gut, bringt einen auf jeden Fall auch irgendwie weiter und alles. Bei mir waren es damals, ja, ich wollte ja eh irgendwie auch nochmal eine berufliche Veränderung, dann kam die private Veränderung mit der Trennung auch noch dazu und da hat halt vieles irgendwie zusammengepasst, wo ich gesagt habe, ja, okay, dann, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann hat das ja mit dem Job auch geklappt und dann sollte es auch so sein und manchmal ist es ja auch so. Und genau. Ist ja schön, dass man wenigstens irgendwie Arbeit hat, alle und ja, genau.
Das ist durchaus korrekt.
Jo.
Apropos Arbeit, lieber Marco. War es denn für dich Arbeit, anstrengende, seelische Arbeit, dir die Hausaufgabe anzuschauen?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt mal abgesehen, ich hatte Bildprobleme, so dass jetzt erstmal, das war vielleicht tatsächlich ein bisschen anstrengend, den Film zu gucken. Ich habe es aber versucht, irgendwie auszublenden. Also für die Hörerinnen und Hörer so zum Kontext, da war so ein Grünstich irgendwie auf meinem Stream drüber. Das hat mich jetzt aber nicht davon abgehalten zu sagen, ich gucke mir den Film an. Für mich war es aber Arbeit, weil ich mich halt nicht in die Lage dieses Films hineinversetzen konnte. Also wenn ich, klar, ich gucke deutsche Filme, da ist das klar, ich gucke auch europäische, also ja, klar, ist ja auch Europa, aber ich gucke von mir aus einen Film aus England, ich gucke einen Film aus Frankreich, ich gucke einen Film auch aus Spanien, Italien und da kenne ich auch teilweise die politischen Hintergründe einfach besser als jetzt im ehemaligen Jugoslawien oder hier dann Serbien. Natürlich hat man da auch ein bisschen was von mitbekommen, aber auch nicht wahnsinnig viel, also ich nicht, muss ich dazu sagen. Ich gucke Filme aus China, Japan, Südkorea oder auch aus den USA, so gerade so Japan und Südkorea, da hat man, oder da habe ich mir jetzt auch die letzten Jahre, gerade weil ich auch viele Sachen nicht gut verstanden habe, auch nochmal was angelesen, so, ne, welche Hintergründe hat das, warum ist der Schamanismus da so groß zum Beispiel oder irgendwie sowas so, ne, da hat man viel auch noch irgendwie Zeit neben dem Film investiert. Hier bin ich halt reingegangen und habe halt vieles gar nicht verstanden. Also, ich kann mir vieles denken und ja, man weiß auch, okay, die sind halt gerade, weil ja die Aufspaltung dann Jugoslawiens passiert ist und viele verschiedene Kriege ja auch stattgefunden haben, ja doch schon irgendwo nationalistisch angebunden, also ne, ohne das jetzt irgendwie in irgendeine Ecke zu schieben, aber es ist ja auch nichts Schlimmes, irgendwie sein Land verteidigen zu wollen in dem Sinne dann. Und das hat man halt in dem Film irgendwie gespürt und das konnte ich halt auch schlecht einordnen für mich. Ich kann es aber verstehen, so warum das war, aber es, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das war dann schon Arbeit für mich, definitiv. Und es war irgendwie mal ein ganz anderer Film vom Stil her. Ich weiß nicht, ich habe einen Vergleichsfilm, wo ich den vielleicht irgendwie reinstecken würde, aber das würde ich erstmal noch für mich behalten. Ja, genau. Das erstmal so dazu. Ja, okay. Das war ja deine Hausaufgabe, Nenad. Du hast ja schon mal gesagt, warum, also so halb, warum du diesen Film gewählt hast, vielleicht holst du uns noch mal ab für die Leute, die die Folge nicht gehört hatten damals, als du die Hausaufgabe abgegeben hast und erzählst uns mal, worum es da genau geht.
Selbstverständlich. Also die Hausaufgabe, die ich aufgegeben habe, war Ranne bzw. The Wounds aus dem Jahr 1998, ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein serbischer Film, der im Prinzip das Leben von zwei Jugendlichen in Belgrad begleitet, wie sie zu Gangstern werden. Und im Zuge dessen sieht man, was sind deren Perspektiven oder viel eher nicht vorhandenen Perspektiven in einem Land oder in einer Region, die eben von Krieg und Meuterei und Nationalismus geprägt ist, leider zu dieser Zeit. und warum sie sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ich habe schon gesagt, dass ich diesen Film aufgegeben habe. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie er auf euch wirken wird. Ich kenne die Hintergründe, sowohl politisch als auch geschichtlich, als auch kulturell in dieser Region. Für euch, die ihr, wie ich angenommen habe, höchstwahrscheinlich nicht so tief da drinnen seid, habe ich so ein bisschen mir gedacht, naja, das könnte vielleicht schwierig werden. Vor allem, da dieser Film vor allem zu Beginn politisch als durchaus rechts gesehen werden kann. Da auch durchaus nationalistische Begriffe fallen und auch die Jugendlichen, die da gezeigt werden, durchaus einem bestimmten Schema oder Untergruppe, Jugend hinein gedrängt werden, die auch durch Medien, Eltern, der Nachbarschaft in eine bestimmte Richtung hineingeschoben sind. Und ob man das dann aber differenzieren kann und sehen kann, was dieser Film tatsächlich aussagen möchte mit all dem. Ich war mir nicht sicher, ob man diesen Hintergrund benötigt, um das wirklich sehen zu können oder ob man das, blöd gesagt, als unter Anführungszeichen propagandistischen Dreck abstempeln wird. Also es ist so, nur ein paar Hintergründe mal zu bringen zu diesem Film. Der Film wurde Ende der 90er, wie gesagt 98, gedreht und gezeigt, da waren die Jugoslawienkriege an sich schon größtenteils vorbei. Was gekommen sind, waren die UN-Sanktionen, ein wirtschaftlicher Transferstopp, ähnlich wie wir ihn jetzt gerade in Russland haben, mit den meisten NATO-Ländern. Sprich, vom Westen war man im Prinzip komplett abgeschottet, wenn etwas gekommen ist, dann aus der Türkei oder Russland. Inflation ist gestiegen bis ins Unermessliche. Es ging wirklich so weit, dass ich in meiner Kindheit, als ich nach Serbien gefahren bin, teilweise Tankstellen kein Benzin mehr hatten. Und auf der Seite ein paar Leute gewesen sind mit so 10-Liter-Kanistern, wo Benzin mit Sperrholz und Sägemehl quasi aufgeputscht wurden, damit man auf ein bisschen was kommt, was man dann eben benutzt hat. Dieser Film ist, ich habe auch das schon gesagt, bilde ich mir ein, in der letzten Folge, so eine Art Kultfilm auf dem Balkan. Der wird, wenn 15-Jähriger sich diesen Film anschaut, ist es vergleichbar mit dem, wie wenn sich ein 15-Jähriger in Deutschland Pulp Fiction oder Fight Club anguckt. Diese zwei Kids, Schwaber und Pinky, sind Helden. Die sind Idole, die sind Figuren, die man richtig, richtig geil findet, die man für ihre Sprüche abfeiert, die man für ihre Handlungen abfeiert. Aber irgendwann, wenn du älter wirst, verstehst du, was dir hier tatsächlich ge gezeigt werden soll. Also was auch interessant, sehr interessant meiner Meinung nach, oder was ich mir jetzt auch erst angelesen habe, ist, dieser Film wurde finanziert vom serbischen Kulturministerium. Und das wurde so durchgebracht, indem man den Leuten dort einfach ein falsches Skript gegeben hat und gesagt hat, so einen Film mit diesen Dialogen, mit diesen Szenen wollen wir machen. Wurde genehmigt, haben sie bekommen die Kohle und tatsächlich haben sie aber einen anderen Film gemacht. Und der wurde auch aufgeführt bei großen internationalen Filmfestspielen. Und es ist fast schon grotesk, dass ein Land, das so von Nationalsozialismus, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, und Rassismus geprägt war zur damaligen Zeit, so etwas durchgewunken hat und gar nicht, wer wirklich danach geschaut hat, okay, was ist denn das Endprodukt? Zeigt mir das mal, damit wir das hier sehen können. Man sieht hier ganz klar, ich will nicht, vielleicht ist der Aufstieg und Fall etwas falsch formuliert von zwei Gangstern in der Nachbarschaft, aber man sieht so deren Werdegang, wie sie von, naja, einem Typen in der Nachbarschaft, den sie für den geilsten, ja, Zocker seit geschnitten Brot sehen, der in Deutschland ein paar Banken ausgeraubt hat, wie er meint, zurückkommt, ein 5er BMW fährt. Und das ist dann eben so das Idol, was man sich hernimmt, um aus dieser Depression, in der man kollektiv drinsteht als Volk, herausbrechen kann, um sich ein Ventil zu suchen, etwas Neues zu sehen, vielleicht erfolgreicher unter Anführungszeichen zu werden. Man guckt sich eine Fernsehsendung an, wo ja, Kriminelle gezeigt werden, die sich damit rühmen, welche Schusswunden sie haben und was sie alles für, ja, was für ein Bodycount sie quasi hinter sich haben, weil auch das wiederum ist ein Flucht aus der Realität, in der man wirklich lebt. Ja?
Na
Wo
ja,
der
klar.
Vater sagt, okay, jetzt ist hier die WC-Schale kaputt, kostet 150 deutsche Mark. Das Rohr ist gebrochen, kostet 30 deutsche Mark. Ich verdiene an Pension 25 deutsche Mark. In 8 Monaten werde ich mir das leisten können, das zu renovieren. Es ist schon hart. Es ist wirklich, wirklich hart mit anzusehen, wenn man weiß, was man da sieht. Jetzt ist eben die Frage, die zentrale Frage von mir an dich: Hast du denn gewusst oder nachvollziehen können oder irgendwann einsteigen können in dessen, was du da gesehen hast?
Schwer. Also ich habe dann schon auch wahrgenommen, also auch weil es ja Wunden sind, so okay, der Film holt einen ja ab und fängt ja vorne an halt, wo sie ja noch mal jünger sind sozusagen. Und man sieht so, okay, da passiert gerade was. Also ne, Serbien zieht sozusagen in Kroatien ein und irgendwie ist das Land halt hellauf irgendwie und findet das, also viele finden es irgendwie toll und viele Jugendliche auch oder Kinder und die werden ja dann auch letztlich ja sozusagen auch dazu großgezogen, um dann den Krieg auch fortführen zu können. Aber das war mir dann schon irgendwie auch, also das hat der Film mir schon gut gezeigt. Ich fand es aber ganz gut so, dass dann der Pinky, ne, ja, Pinky, den hat das ja so gar nicht gestört. Stört, der hat sich ja irgendwie lieber mit sich und seiner Pubertät auseinandergesetzt und so. Er hat lieber sich einen runtergeholt, fünfmal am Tag, als irgendwie den Krieg zu frönen. Und das fand ich dann halt aber ganz gut, wie der Film dann damit ja trotzdem umgegangen ist. Ne? Also ne, die Wunden sind ja trotzdem irgendwo entstanden, um auch mal den Filmtitel da nochmal irgendwie abzuholen. Weil das macht ja was. Das ist ja traumatisierend trotzdem, so diese ganzen Ereignisse, die da stattgefunden haben und Menschen erzählen davon, wie viele Leute sie irgendwie getötet haben. Vielleicht müssen sie selber töten und keine Ahnung was. Und ich habe das dann auch schon nachvollziehen können, dass die beiden sich da eigentlich nicht wiedergefunden haben in diesem Militärzeug, sondern ja ihr Vorbild bei dem Nachbarn, bei dem Onkel irgendwie gefunden haben. Kure heißt er. Und eigentlich eher so ein Gangster sein wollten. Sie wollten das Leben genießen, sie fanden es das cool, dass er irgendwie nach Deutschland fährt und irgendwie Versace-Klamotten sich da besorgt, dass er ein cooles Auto hat, dass er eine hübsche Freundin hat. Und sie wollten eher das als in den Krieg ziehen, so. Und da war dann der Bogen okay. Der Einstieg war gut und auch, dass es, sag ich mal, diesen Propaganda einfach hat, um dann zu sehen, okay, der Film will ja ganz woanders hinaus. So, der will eigentlich nicht diesen Militärpropaganda verbreiten, sondern der zeigt halt einfach, wie die Jugend dann vielleicht damit umgegangen ist, weil, oder die da nichts mehr damit zu tun haben wollten. Letztlich hat ja jeder, also man kann ja trotzdem Rückschlüsse auch auf die westlichere Kultur ziehen. Also man hat ja hier auch damals Bewegungen gehabt, die nichts mit dem Krieg zu tun haben wollten oder so oder keine Ahnung was, ne? Und dann auch sich ihr irgendwie ihr Ventil gesucht haben. Nun haben die beiden halt sich irgendwie das Ventil in eine Kriminalität gesucht und sind so kleine Gangster geworden. Ja, also man versteht schon viel, aber man muss, also es ist schon Arbeit, so wie eingangs gesagt. Man muss sich viel irgendwie erarbeiten. was gar nicht schlimm ist. So, es macht einen ja nicht dümmer dadurch. Und es eröffnet einen ja gerade auch dann filmisch ja nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Also, weil gerade zum Anfang habe ich kurz überlegt, so, okay, eigentlich habe ich da gerade gar keinen Bock drauf und habe kurz überlegt, ob ich den Film ausmache. So. Hab dann aber weitergeguckt, weil, und war ja dann auch ganz gut, sich das weiter anzugucken, genau.
Ja. Ja, ich meine, kulturell sonderlich viel trennt das ja nicht. Das ist ja dennoch immer noch Europa. Ja, man hat.
Ja.
Man ist schon, man hat ähnliche Wertevorstellungen, sage ich mal. Natürlich gibt es da geschichtlich andere Sachen und andere Einflüsse. Ne? Ich will jetzt nicht zurückgehen auf irgendwie die Zeit der Ottomanen und so etwas, aber grundsätzlich ist ja Europa meistens so ein homogener Haufen. Man hat den christlichen Glauben zumindest, wenn nichts anderes. Ja? Bis auf ein paar Regionen, wo es anders ist, aber das sind dann eher die Ausnahmen, unter Anführungszeichen. Und man sieht das Leben relativ ähnlich. Es gibt dann eben nur spezielle Sachen, die eigen sind. Und ich glaube, wenn man in einer Region ist, die so... Und darf ich nicht vergessen, Jugoslawien war seit jeher immer schon ein Vielvölkerstaat. Das ist ein Staat, der wurde künstlich gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, indem man gesagt hat, wir machen hier einen Staat, der alle südslawischen Völker hier zusammengebracht hat. Und das hat unter einem kommunistisch-diktatorischen Regime funktioniert eine Zeit lang. Nur irgendwann in den 80ern ist eben der große Führer gestorben. Und danach begann der Separatismus. Danach hat man angefangen, eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und danach war es dann eigentlich auch klar, okay, das war ein System, das zum Scheitern verurteilt war. Ähnliches haben wir mit der Sowjetunion genauso gesehen. Ja, ich finde, was dieser Film wirklich gut macht in diesem Hinblick, ist ja, dass man ja auch sieht, dieses Vorbild des Chikakure, den sie sich genommen haben. Der redet zwar viel und der sagt hier, ne, ich bin hier der große Macker, aber man sieht ja auch tatsächlich, dass diese Volksbank, die er überfallen hat, irgendwo in Düsseldorf oder in Frankfurt, was er gesagt hat, war ein Gemischtwarenladen, wo er mit der Wasserpistole unterwegs war. Ja. Dass der angibt mit seinen Sachen, aber in Wirklichkeit ist er nur besoffen und zugekifft, 24-7. Der will unbedingt in diese Show hinein, wo die größten Gangster über ihre Erfolge sprechen, aber der ist aber locker mal 4 Stufen drunter. Und das haben die Kids irgendwann auch verstanden und gesagt, okay, dieses Leben, was du hier gelebt hast oder das du vorgegeben hast zu leben, das führen wir tatsächlich. Was ich ebenfalls ein unheimlich, also wahrscheinlich sogar die beste Szene des Films meiner Meinung nach, ist, als eben die beiden Jungs, Schwaber und Pimki, in diese Sendung hineinkommen und halt so ihre, ja, Sachen dort machen, die sie machen und sich denken, okay, du hast hier Leute gehabt mit Schusswunden, ich habe noch keine, aber kein Problem, da verpasse ich mir einfach mal hier on air direkt eine und dann auch noch eine zweite. Dass als der Vater von Pinky das dann sieht, der ein pensionierter Armeeoffizier ist, der seinem Land gedient hat über Jahrzehnte hinweg, dass der einfach so verbittert ist von allem und einfach nicht mehr, er hat dieses Ventil einfach mehr hat, nichts mehr hat, mit dem er sich identifizieren kann. Als er seinen Sohn dort sieht und zu ihm geht und sagt, hey, bitte, ich weiß, wie man mit einer Waffe umgeht, nehme mich mit auf deine Ausflüge, auf deine Sachen, die du da machst. Und wie der Sohn dann auch reagiert und sagt, ey, Alter, das kann sich kein Mensch ausdenken. Der eigene Vater möchte ein Krimineller sein. Das ist so eine harte Backpfeife, die dir dieser Film dort einfach so im Vorbeigehen gibt. Und das ist, ja, dieser Film lebt, wie gesagt, ähnlich wie Pulp Fiction oder Fight Club von seinen Zitaten. All jenes, was im Voice-Over von Pinky gebracht wird, das sind so One-Liner, einer nach dem anderen dabei, die werden heute noch rezitiert. Deswegen ist es auch so ein Ding, dass ich gesagt habe, naja, wird man das denn so mitnehmen können? Wird man so diesen Kult dahinter verstehen können, unter Anführungszeichen? Ich sage es ganz ehrlich, ich habe diesen Film vor 20 Jahren mit anderen Augen gesehen als heute. Ich habe ihn damals geliebt, ich lebe ihn heute immer noch, nur eben aus anderen Gründen. Und das wird bis auf ewig ein wichtiger und großer Herzensfilm meinerseits sein und den ich auch immer mehr abkulten werde, ganz dumm unter Anführungszeichen, als Fight Club, als Pulp Fiction, als, keine Ahnung, wie heißt denn dieser Coen Brothers Film mit dem Dude?
Lebowski.
Big Lebowski, ja. Dieser Film ist für mich da so eine Stufe drüber an Kulthaftigkeit, unter Anführungszeichen.
Ich kann das, also das kann ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut nachvollziehen, wenn ich überlege, ich habe ja auch überlegt, so was findet Nenad an dem Film, und ich glaube schon, dass wenn man halt gerade auch irgendwie eine Verbindung halt eben dann zu Serbien hat, wie auch immer die dann ist, glaube ich schon, dass man die beiden halt cool finden kann in jungen Jahren. Also das habe ich auch gesehen, und dass man das dann dementsprechend auch abkulten kann, so, ne? Ja, nun habe ich halt, wie gesagt, ich habe es dann übersetzt, also natürlich im O-Ton irgendwie mit Untertitel geguckt, da gehen natürlich irgendwie auch, also da geht, glaube ich, auch viel kaputt.
Es geht so unheimlich viel verloren. Ich habe mir eine Version mit Untertiteln angesehen, zumindest so vorspulenderweise. Und es geht wirklich leider sehr, sehr viel kaputt. Ja, das stimmt schon. Es geht viel verloren einfach.
Ja, genau. Und ich sag mal, wenn man das irgendwie halt einfach versteht und irgendwie auch zusammenhängt, irgendwie was betrachten kann, dann glaube ich schon, dass man das irgendwie als Kultfilm seiner Jugend dann auch betrachten kann. Also das glaube ich, auf jeden Fall. Also das verstehe ich, und ich kann es auch nachvollziehen. Und ich fand, wie gesagt, ich hatte so meine Probleme damit. Es war viel Arbeit für mich auch, um da teilweise dahinter zu steigen. Und es war irgendwie, hat auch nicht so ganz meinen Sehgewohnheiten entsprochen. Also gerade so inszenatorisch so.
Ja. Also dieser Film wirkt also Bildqualität, Tonqualität geht noch so, aber alleine von der Bildqualität wirkt dieser Film unheimlich billig. Also als hätte man den mit 2,50 Mark gedreht, so quasi.
Aber das ist
der Zeit geschuldet tatsächlich, und auch der Möglichkeiten, die man hatte zu dieser Zeit. Wie gesagt,
ja, klar.
Also so irgendwie eine, keine Ahnung, Panavision 70mm Kamera hat man zu der Zeit schwer bekommen können in diesem Teil der Welt. Ja. Was ich auch glaube, und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du das siehst. Ich glaube, rein als Gangsterfilm, so mit Aufstieg, Fall, also Rise, Fall, Redemption, funktioniert dieser Film, selbst wenn man keine Ahnung hat von gar nichts, auch relativ gut.
Ja. Also, ja, glaube ich auch. Der ist ja da. Also, der Aufstieg ist ja da und der Fall ja auch. Also, und das funktioniert gut, weil nachher spielt die politische Lage oder so, spielt ja nachher eigentlich weniger eine Rolle. Ja. Ist ja wirklich nur die Einführung, so warum sind sie das jetzt geworden? Das hätte man ja auch weglassen können, und dann schlagen sie einfach den Weg ein. Machen ja andere Filme auch. Also deswegen, das funktioniert, klar. Doch, das gebe ich dem. Und es ist auch in Ordnung, so wie es irgendwie eingefangen wurde. So gerade, weil du sagst, ne, sie haben irgendwie ein Idol, sehen, alles klar, das ist eigentlich totaler Loser. So, wir sind eigentlich hier die coolen Typen und lassen das jetzt auch mal so richtig raushängen. Also von daher, das, und wir versuchen jetzt auch das zu erreichen, was er halt eben nicht erreicht hat, so, ne? Genau. Nee, das funktioniert gut und das klappt auch einwandfrei. Ja. Ich fand den halt auch ein bisschen, also weil ich gesagt habe, so Sehgewohnheiten, also ja, das Optische ist ja erstmal so das eine. Ich fand den halt sehr hektisch. Ich mag nicht so doll hektische Filme. Da habe ich tatsächlich hier und da ein Problem immer mit. Und da hat mich so ein bisschen, also ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte manchmal so den Vibe von einem Crank irgendwie da drin.
Ja, kann ich sehen.
Aber nur so ein Vibe so. Also er hat mich teilweise ein bisschen an Crank erinnert, so vor allem von der Hektik her und so diese Schnelligkeit, die manchmal irgendwie da drin war und dann auch diese Kamerawechsel auch sehr dicht dann ans Gesicht, dieses verrückte Gucken manchmal, was da so auch drin war und so. Ja. Fand ich jetzt aber nicht schlecht, so, weil ich mag einen Crank eigentlich. Oder mochte, ich weiß nicht, ich habe schon Crank schon ewig nicht mehr gesehen. Das wäre mal auch nochmal interessant zu wissen, wie der heute noch funktioniert. Aber das ist ja vielleicht mal Thema für ein anderes Mal. Genau.
Ja, kann ich verstehen, wo das herkommt. Hat ein bisschen mit den Sehgewohnheiten zu tun, würde ich sagen. Mhm. Das machen sehr, sehr viele Filme aus dieser Region und dieser Zeit. Also vor allem auch der Dialog sehr, sehr schnell vonstatten geht, dadurch, dass auch Dialog, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber auch sehr, wie soll ich sagen, Sachen überbetont werden, sage ich mal unter Anführungszeichen, da viele der Leute, die dort mitgespielt haben, und das ist in den meisten Filmen aus dieser Region so, eigentlich einen Theaterhintergrund haben und deswegen wild gestikulieren manchmal, deswegen schnell sprechen manchmal, deswegen auch laut sprechen manchmal und es so gefühlt zumindest keinerlei Pausen gibt zum Nachdenken, sondern so Schlag auf Schlag folgt. Also das kann ich verstehen, wenn du aus dieser Perspektive sagst, okay, das ist einfach zu hektisch, da komme ich einfach nicht mehr mit.
Ja. Nö, sehr gut. Sehr gut. Also ich habe tatsächlich nichts weiter zum Film mehr zu sagen, außer vielleicht so mein Fazit. Also ich finde es gut, dass wir jetzt mal irgendwie einen ganz anderen Film hatten als Hausaufgabe. Erstmal so viel dazu. Also es ist ja auch ein Film, der irgendwas in dir auslöst. So. Auch das ist gut. Ich konnte dem Film hier und da einiges abgewinnen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, irgendwie war es halt nicht so ganz meins. Vielleicht, wie gesagt, lag es auch halt an auch ein bisschen die Optik war vielleicht auch ein bisschen dran schuld. Man hat also gerade die ganze Zeit der Grünstich, das ist auch schon echt schwierig gewesen.
Ja, glaube ich.
Und ja, war halt irgendwie ein bisschen schwierig, genau, manchmal. Aber ich bin total dankbar, dass du uns diese Hausaufgabe aufgegeben hast und vielleicht kommen jetzt irgendwie noch mehr Leute drauf und gucken sich den Film an. Das wäre auch mal interessant zu sehen, genau.
Würde mich freuen. Wie da die
Meinung ist.
Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, tatsächlich. Da, wie gesagt, das ist ein Film, der lebt in seiner Bubble und sonst nirgendwo.
Ja, genau.
Ich habe gedacht schon, als ich die Hausaufgabe aufgeben werde, dass wahrscheinlich du noch derjenige bist, der am meisten Gefallen daraus ziehen kann. Ich glaube, zum Beispiel Fabian hätte ja diesen Film gesehen, er hätte abgekotzt ohne Ende.
Glaube ich auch. Ich
wäre sehr, sehr sicher. Aber ich habe gedacht, okay, bei dir alleine schon wegen diesem Gangstertum, dass du zumindest aus dieser Schiene ein bisschen etwas mitnehmen kannst. Freut mich, dass du zumindest ein bisschen was herausziehen konntest. Natürlich jetzt blöd durch den Grünstich, dass es ja so ein bisschen das Erlebnis getrübt hat, aber dass du dennoch hier und da was mitnehmen konntest, freut mich natürlich sehr.
Ja.
Wird es mich dann auch freuen, was die neue Hausaufgabe wird?
Ob du jetzt mit der neuen Hausaufgabe deinen Spaß haben wirst, weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn ich weiß noch gar nicht so hundertprozentig, welchen Film ich euch, dir als Hausaufgabe aufgeben werde, lieber Nenad. Ich habe mal so ein bisschen geguckt bei Letterboxd jetzt, also ursprünglich wäre Kit dran gewesen, da Kit nicht da ist, übernehme ich das einfach, weil ich weiß, wir hatten uns da im Vorfeld irgendwie nicht abgesprochen und jetzt wäre es ja blöd, wenn wir keine neue Hausaufgabe aufgeben würden, deswegen ziehe ich mich einfach vor und der Kit darf dann danach einfach machen. Ich habe zwei Filme, ich würde vorschlagen, ich habe eine 1-Euro-Münze aus Luxemburg hier vor mir. Ich würde sagen, der Kopf ist der Film aus dem Jahr 2007 und die Zahl ist der Film aus dem Jahr 2024. Und diese Münze werfe ich jetzt einfach mal hoch und gucke, was passiert. So, ich hoffe, sie fällt mir nicht auf den Kopf oder ins Glas. Also, mal gucken. Bist du auch gespannt?
Sehr gespannt.
Damit alles mit rechten Dingen zugeht. Was ist das?
Ich habe keine Ahnung, ich sehe das nicht. Das sieht nach Kopf aus.
Das sieht nach Kopf aus. Und ich habe gesagt, der Kopf ist der Film aus dem Jahr 2007. Und das ist ein sehr untypischer Film vielleicht für meine Hausaufgabe.
Ui, jetzt bin ich gespannt.
Es ist die Brücke nach Terabithia.
Keine Ahnung, was zum Teufel das sein soll.
Ja, ich krieg das immer irgendwie reingespült. Es soll ein sehr trauriger Film sein. Mhm. Ich habe den aber auf der Watchlist. Und laut Letterboxd habt ihr den alle noch nicht gesehen. Und deswegen gucken wir uns den Film an.
Muss mal ganz kurz nachgucken, was zum Teufel das ist.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich krieg's immer irgendwie als traurigen Film reingespielt. Ja, aha. Auch fast 18 Jahre jetzt auch schon alt, der Film.
Filmdrama für Kinder mit Elementen aus dem Bereich Fantasy.
Ah, ja, denn...
Das 2006 von Walt Disney Pictures produziert wurde. Alles klar.
Ja.
Bin gespannt, was wäre denn der Film aus 2024 gewesen?
The Shadow Strays im Deutschen, ein Film auf Netflix namens Codename 13 von dem Tilo Timila. Ja, ich kann den Namen leider. Warte, Code. Name 13 von Timo Tiajanto. Der gute Timo hat nämlich auch schon The Night Comes For Us gemacht. Ist jetzt für Nobody 2 verantwortlich. Was hat er noch gemacht? The Beekeeper 2 wird er machen scheinbar.
Wow, das
also er ist bekannt für relativ harte Action. Genau. Genau. Ein indonesischer Filmregisseur.
Ich glaube, rein tendenziell von der Filmografie, die du gerade aufgezählt hast, hätte mir dieser Film mehr Freude bereitet, aber selbstverständlich bleibe ich dennoch offen. Vielleicht ist es ja ein Film, der mir dennoch durchaus gefallen könnte.
Genau. Wer weiß. Wir werden es sehen. Vielleicht, ich weiß nicht, was die anderen beiden darüber denken, aber die müssen jetzt halt damit leben. Und ihr da draußen auch. Das wird dann die nächste Hausaufgabe, die Brücke nach Terabithia. Bedankt euch später bei mir. Genau. Dann war ich im Kino und habe mit einer Freundin zusammen Die nackte Kanone haben wir uns angeguckt. Das Remake jetzt aus dem Jahr 2025 von Akiva Schäfer, wo jetzt eben Liam Neeson sozusagen in die Rolle von Frank Drebin schlüpft. Und wir haben dann noch weiter im Cast eben Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durant, Cody Rhodes spielt auch noch eine Rolle. Busta Rhymes spielt eine kurze, knappe Rolle. Und Danny Houston kann man auch noch kennen. Wir haben aber auch noch ein paar weitere irgendwie, wie sagt man, Cameos. Dave Bautista spielt irgendwie auch noch mal kurz mit. Und Michael Bisping. Weiß ich nicht, ob der dir was sagt. Ist irgendwie auch ein UFC-Kämpfer irgendwie. Und ja, ich glaube, das waren sie eigentlich mehr oder weniger. Im Großen und Ganzen. Und wer Die nackte Kanone kennt, weiß natürlich, dass Leslie Nielsen eben damals Frank Drebin gespielt hat. Und Die nackte Kanone jetzt aus dem Jahr 2025 so ein Reboot einfach ist, aber Liam Neeson schlüpft nicht explizit in die gleiche Rolle des Frank Drebin, sondern spielt seinen Sohn, Frank Drebin Jr. Und auch Paul Walter Hauser spielt eben Ed Hooken, den man auch aus Die nackte Kanone, aus dem ursprünglichen Nackte Kanone kennt und auch hier den Sohn sozusagen spielt. Ja. Es ist sozusagen irgendwie ein Reboot und gleichzeitig auch irgendwie eine Fortsetzung. Aber das ist auch eigentlich gar nicht weiter schlimm. Vielmehr oder auch gar nicht weiter wild. Sondern es geht ja darum, was die nackte Kanone damals irgendwie für einen Film war und was es dann heute für einen Film dann ist. Ich weiß nicht, hast du die nackte Kanone mal gesehen, die ursprünglichen, also die, wie sagt man, die Originalfilme sozusagen?
Nein, aber ehrlicherweise auch nicht, weil das, es ist nicht mein Humor. Wird es nicht sein und nach den Trailern zu urteilen, wie der Liam Neeson nackte Kanone jetzt ist, wird das ebenfalls nicht meins werden. Das geht mir viel zu sehr so in Richtung Pipi Kaka, Saka, Abraham Saka Humor, also was auch so in die Richtung geht, die unglaubliche Reise an einem verrückten Flugzeug oder ähnliches, den ich mal in einer sehr, 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 sehr frühen Folge bei uns mitgenommen habe und das ist nicht meins und deswegen habe ich mich auch von diesem Film hier ferngehalten.
Mhm. Genau, also ja, die ursprünglichen haben ja auch die haben ja auch Sackers gemacht und Sacker und Abraham Sacker. Nein, also, ihr wisst, Sacker, Abraham Sacker, das waren ja die das damals gemacht haben. Die haben ja jetzt hier, sage ich mal, jetzt ja auch nichts weiter mit zu tun. Produzent ist hier Seth MacFarlane tatsächlich. Auf dessen Humor muss man ja auch irgendwie stehen, ist ja auch hier und da ein bisschen spezieller. Aber ich finde, sie gehen schon hier jetzt wirklich in diesen Slapstick-Humor, den sie früher auch hatten. Also was Zucker, Abraham Zucker, sag ich mal, die gemacht haben. Eben, ob es bei Airplane war oder jetzt bei Die nackte Kanone. Und ich finde, das greifen sie hier schon so ein bisschen auf. Das Letzte, was mich so in diesem Stile halt erinnert, ist halt eben auch Scary Movie, so die in diese Nische auch reingetreten sind so. Und das hat mich halt dann, also bei Scary Movie habe ich deutlich präsenter auf jeden Fall im Kopf als Die nackte Kanone, weil ich wurde damals als Kind, Jugendlicher gar nicht so warm mit Die nackte Kanone oder so. Das ist meine Geschichte damit. Ich mochte eher andere Slapstick-Sachen als Die nackte Kanone jetzt. Und irgendwann war ich halt komplett drin in Scary Movie und habe diese Art des Humors schon eigentlich ganz gerne gemocht, sodass ich jetzt auch gar nicht groß irgendwie vergleichen kann, was die alten Filme mir gegeben haben oder so. Ich kann das hier und da eher, dann würde ich eher sagen, ich versuche es in diese Scary Movie-Reihe einzuordnen, auch wenn das damit nichts zu tun hat, aber von Humor-Level jetzt einfach mal her. Genau. Aber worum geht's? Wir haben halt eben Frank Drebin, der eine Gang sozusagen irgendwie, also Bankräuber, hops nimmt, weil sie den Plot-Device gestohlen haben. Ein Gerät namens Plot-Device. Und das nimmt ja auch Bezüge auf die ursprüngliche nackte Kanone, weil da wurde auch etwas gestohlen und hier jetzt auch wieder, was die Welt sozusagen verändern soll, vernichten soll, wie auch immer. Das kriegen wir dann im Film selber dann alles mit. Gleichzeitig gibt es einen Unfall, an dem jemand stirbt und es wird vermutet, dass eben Kane, sozusagen ein reicher Tech-Mensch, den man sehr wohl mit Elon Musk und auch Donald Trump irgendwie vergleichen kann, man bezichtigt ihm sozusagen oder möchte gucken, ist er nicht vielleicht für diesen Mord dann doch irgendwie oder für diesen Unfall verantwortlich, sodass es sich um Mord handelt. Genau. Pamela Anderson ist die besagte Ehefrau des Verunglückten und beauftragt dann sozusagen Frank Drebin mit der Aufklärung dieser ganzen Geschichte, der aber wiederum auch gar nicht mehr groß ermitteln darf in den Fällen, weil ihm teilweise irgendwie Sachen entzogen werden. Ja. Für die Story muss ich sagen, ja, ist halt nebensächlich, hier geht es ja tatsächlich eher um den Humor. Ich finde, die Story macht es ganz gut, weil sie schon auch ein bisschen kritisch, auch mit den, gerade weil ich gesagt habe, okay, dieser Kane, der ist schon irgendwie so ein Elon Musk, Donald Trump-Verschnitt, das finde ich eigentlich ganz witzig und ganz charmant in dem Film. Aber der Film kommt halt eben über diese Slapstick und über diesen ganzen Humor, den er irgendwie produzieren will. Und ich finde, das klappt ganz gut. Ich habe mich irgendwie abgeholt gefühlt, eben deswegen habe ich gesagt, wie bei Scary Movie, da, das würde ich irgendwie mit reinhauen, weil da habe ich einfach mehr Erinnerungen an dieses Slapstick-Humor. Ich habe mich halt zurückerinnert gefühlt an eben so ein Scary Movie 1, 2 und 3, so was, was meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und Ähnliches passiert hier halt auch. Es ist vieles sehr unerwartet, was hier irgendwie passiert. Nicht immer ganz kindgerecht, was hier passiert, was auch gut ist. Und ich finde, Liam Neeson hat ein gewisses Timing trotzdem auch für Humor, auch wenn man ihn irgendwie anders kennengelernt hat. Ich finde, er hat mich hier doch schon recht überrascht und auch Pamela Anderson überrascht, hat mich überrascht, so in dem Film. Klar, so ein Paul Walter Hauser, das ist halt ein funny Guy einfach, also den kaufe ich ganz, ganz viel ab und den mag ich auch total gerne. War halt eher gespannt, wie funktioniert das mit Liam Neeson und eben auch mit Pamela Anderson. Sie sollen, ich weiß nicht, ich habe nicht weiter nachgelesen, sie sollen ja jetzt nach dem Dreh auch irgendwie was miteinander haben. Ob das nicht schon irgendwie wieder, wie heißt das, widerrufen wurde oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde, die haben eine gute Chemie zusammen und die passen auch so auf die Leinwand auf jeden Fall gut zusammen. Und alles in allem muss ich sagen, ich hatte meinen Spaß. Es ist nicht die filmische Erfüllung, also die darf man hier einfach nicht erwarten. Aber der Film war witzig. Er hat mich, also er kam teilweise unerwartet, auch mit dem Humor. Er hat einige Referenzen eben auf den alten Film und auch ein paar politische Anspielungen auf das aktuelle Zeitgeschehen, was ihn wirklich für mich sehr sehenswert macht. So, ob ich dafür ins Kino gehen muss, wahrscheinlich nicht. Das haben sich auch noch ganz, ganz viele andere gedacht, da wir alleine im Kinosaal waren. Obwohl der Film ja relativ frisch im Kino auch noch war zu dem Zeitpunkt, als wir im Kino gegangen sind. Aber gut, ich glaube, der wird relativ schnell auch seinen Weg irgendwie in die Streaming oder auf die Plattform irgendwie schaffen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der da dann noch mal deutlich mehr geguckt wird und auch noch mal was fürs Einspielergebnis gemacht wird. Ich glaube, sie wollen auch eine Reihe machen jetzt wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird, weil, wie gesagt, nach eben Scary Movie war da für mich jetzt auch ein großes Loch, was diese Art von Humor einfach hinterlassen hat. So, und ich glaube, das fehlt einer ganzen Generation so irgendwie, ne? Also die mit diesem Humor irgendwie umzugehen, ne? Wie gesagt, ich als Kind bin damit eben durch die nackte Kanone in Berührung gekommen. Irgendwie 10 Jahre später kam Scary Movie und dann war jetzt 20 Jahre gefühlt nichts, so. Oder nur peu à peu irgendwie was. Deswegen mal gucken, wie sich jetzt das schlägt. Da bin ich eher gespannt so da drauf. Aber ich fand den gut. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja.
Okay. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob dieser Humor noch zeitgeistig ist, ob der bei der heutigen jungen Generation Anklang finden kann. Ich meine, zwischendurch hat man so etwas gehabt wie Meine Frau, die Spartaner und ich, wo ich sagen würde, das geht in eine ähnliche Richtung humortechnisch, wo man ja zugeballert wird mit Referenzen noch und nöcher und das so in diese die niedersten Triebe humortechnisch kitzeln soll. Aber du hast schon recht, selbst danach war 15 Jahre lang, 10, 15 Jahre lang nichts, was in diese Richtung gegangen ist. Es wird abzuwarten sein, wie dieser Film abschneiden wird an den Kinokassen, sowohl bei uns als auch international.
Ja.
Ich glaube eher, dass das so eine Art Nostalgia-Act ist für die meisten Leute.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bleibt auch abzuwarten jetzt ja, ne, Kanu des Manitus ja ähnlich, so jetzt mal als Vergleichswert, der jetzt ja auch in die Kinos startet. Da bin ich auch gespannt, wie das zum Beispiel aufgenommen wird, ne? Ja. Wir werden sehen. Wir sind gespannt. Auch den werden wir, denke ich mal, zeitnah auch mal hier im Podcast irgendwie besprechen.
Gut möglich.
Ja. Ja. Aber gut. Aber wie gesagt, wenn die alten Filme schon nichts für dich waren und du mit dem Humor, glaube ich, nicht so warm wirst, dann wird dich der Film definitiv auch nicht abholen. So, genau.
Bezweifle ich. Wie gesagt, ich habe 2 Trailer davon gesehen und das war eher so, naja.
Ja.
Nee, benötige ich jetzt nicht unbedingt. Also, ja. Aber muss ja auch nicht, ja. Es muss ja nicht jeder Film für einen zugeschnitten sein, von dem her. Ja. Mhm. Geschmack ist zum Glück ja verschieden und Kunst hat sehr, sehr viele Formen und da wird ein jeder Mensch da draußen so seine Nische finden, sage ich mal unter Anführungszeichen. Mhm. Aber wenn wir bei einem Nostalgia-Act sind, dann komme ich zu einem weiteren, der, ja, weiß nicht, kann man nach 15 Jahren schon von Nostalgie sprechen? Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher.
Weiß ich nicht.
Ich habe nämlich das Live-Action-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht mir angeguckt. Vorab, ich habe mit dem DreamWorks-Film oder Filmen rein gar nichts am Hut. Ich habe keinen einzigen davon gesehen. Ich habe auch nie wirklich Interesse daran verspürt. Ehrlicherweise auch, weil mich der Animationsstil so ein bisschen abgeschreckt hat. Also ja, die Drachen und so schauen süß aus und knuffig aus. Aber vor allem, was die Menschen betrifft oder wie DreamWorks die Menschen zeigt, sieht für mich rein optisch einfach hässlich aus. Ich kann es nicht anders sagen, sieht für mich pottenhässlich aus. Und ich habe keine Ahnung, welcher Teufel mich dazu geritten hat, dass ich jetzt aber sage, ja, okay, gut, dann gebe ich mir jetzt mal das Live-Action-Remake. Und die Geschichte ist, zumindest was ich mitbekommen habe, mehr oder weniger 1:1 dasselbe wie von Drachenzähmen leicht gemacht, anno 2010. Also wir haben ein Wikingerdorf, das regelmäßig von ein paar Drachen heimgesucht wird. Und die Leute dort sind gar nicht amused darüber und haben sich spezialisiert, Drachen den Garaus zu machen. Bis auf einen jungen Herrn namens Hiccup, der ja, sich dann sogar eher dazu entscheidet, ich freunde mich mal mit einem von diesen Drachen an. Und dann herausfindet, was es eigentlich wirklich mit diesen ganzen Attacken auf sich hat. Und das Drachen eigentlich gar nicht so doof sind, wie die Menschen in seinem Dorf glauben. Regie führte wie auch bei den Animationsfilmen Die Deblois, wahrscheinlich auch deswegen so 1:1 übernommen. Ich habe von den Disney Live-Action-Remakes keinen einzigen gesehen. Also ich habe das Dschungelbuch nicht gesehen, ich habe König der Löwen nicht gesehen, ich habe Der Glöckner von Notre Dame nicht gesehen. Beziehungsweise Schön und das Biest war das ja eher. Ich vermische die 2 Filme immer, ich weiß gar nicht warum. Interessieren mich auch ehrlicherweise nicht, aber auch eher dadurch, dass das für mich tatsächlich so Nostalgia-Act-Filme sind. Das sind Filme, die habe ich im Alter zwischen 5 und 8 gesehen und die haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich möchte nicht, dass dasselbe wie mit Space Jam 2 passiert, dass da jetzt auf einmal so der neue Teil daherkommt und einfach auf meinen Gefühlen und meinen Erinnerungen und auf meinem Herzen herumtrampelt. Von dem her konnte ich da komplett unvoreingenommen hergehen, was Drachenzähmen leicht gemacht betrifft. Und ich muss sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das ist eine der schönsten Freundschaften, die ich jemals in diesem Medium gesehen habe. Und ich finde, animationstechnisch, also CGI-technisch, hat man sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes und Schönes daraus gebracht. Ich meine, ja, natürlich sieht es nicht perfekt aus, aber allein wie die Drachen so gezeigt werden und wenn auch mal mehrere auf einem Haufen sind und auch mal gekämpft wird oder, naja, sich die Drachen so verhalten, wie man irgendwie denkt, dass die Drachen sich verhalten, die werden plötzlich irgendwie zu Schmusetieren und zu Katzen und laufen und springen Lichtreflektionen hinterher und so. Süß. Wirklich, wirklich, wirklich süß. Und ich habe keine Ahnung, wie es auf mich gewirkt hätte, wenn ich den Animationsfilm vorher gekannt hätte. Aber so war das für mich ein Film, wo ich sage, Mir ist wirklich das Herz aufgegangen. Also, das habe ich das letzte Mal bei Flow gehabt. Und davor schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und es ist lustig, dass zwei Filme, die einfach Tiere dir zeigen, so etwas in mir ausgelöst haben. Also, ich habe keine Ahnung, ob du den, das Original gesehen hast, ob du jetzt den hier gesehen hast, ob du den überhaupt erst sehen möchtest, ob das für dich alles so ist, wo du sagst, ja, alles schon gesehen, ich habe das gewusst, dass das so ist, aber für mich, den das unerwartet und unvoreingenommen getroffen hat, war das wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, wow, das war nicht schlecht.
Ja, ja, ich habe mal den ersten Film mal so ein bisschen bloß mitgeguckt. Ich bin mal so mittendrin damals eingestiegen, hatte aber immer noch mal vor, mir den anzugucken, also den Animationsfilm so, ne? Und auch die weiteren danach. Aber nie wirklich gemacht. Ich glaube, meine Kinder haben jetzt auch nicht wirklich Bock da drauf, was so ein bisschen schade ist. Aber ich will den auch noch mal gucken und ich werde mir den safe auch noch mal angucken, so, weil ich ganz, ganz viel Gutes über alle, ich glaube, drei Animationsfilme gibt es, ne? Ja, über alle drei Animationsfilme gehört habe und habe da wirklich Lust drauf, so. Ja, ob es dann immer so ein Live-Action-Remake bedarf, weiß ich nicht, so. Es ist halt genauso wie mit König der Löwen und Aladdin und keine Ahnung was und ja, wird man sich vermutlich trotzdem dann auch noch mal irgendwann angucken, aber ich würde mich, glaube ich, erst mal auf die Animationsfilme beschränken. Ja. Und es gab ja auch eine Serie dazu. Das weiß ich, das habe ich öfter geguckt. So mal ein paar Folgen irgendwie mitgeguckt und ja. Aber sonst habe ich nicht wirklich was mit dem Film am Hut. Nur, dass er auf meiner Watchlist steht, ja. Genau.
Ja. Mittlerweile ist der und alle Fortsetzungen auch auf meiner Watchlist.
Wie gesagt, sehr gut.
Habe ich nicht erwartet, da optisch ist das nicht mein Fall. Sind aber ehrlicherweise keine einzigen Dreamworks-Produktionen. Also ich finde auch Kung Fu Panda oder Shrek optisch
nicht. Habe ich auch nie gesehen. Ich habe auch Kung Fu Panda habe ich nicht gesehen. Ich habe Shrek nicht gesehen. Tja. Ja, da ist noch ganz viel Potenzial auf jeden Fall. Das sollen ja auch die anderen beiden Reihen sollen ja auch sehr, sehr gut sein.
Ich habe Shrek nur den ersten gesehen und den finde ich ganz okay. Aber das war auch, ich habe den als 12-Jähriger gesehen. Danach auch nicht mehr. Weiß nicht, wie ich heute zu Eddie Murphy als Esel stehen würde.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Sache geguckt. Und zwar eine Serie, die ich jetzt relativ schnell durchgebinged habe, muss ich sagen, um das mal schon mal vorwegzunehmen, weil ich sie scheinbar ganz gut fand. Eine Serie auf Paramount Plus, ich habe letztens gesagt, ich habe Paramount Plus wieder abonniert für 3 Monate, bin dann wieder in einer dieser Abo-Fallen reingetappt, was aber ganz gut ist, weil es da ein bisschen was gibt, was man irgendwie auch nachholen wollte. Und da hat eine Serie jetzt dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil sie irgendwie wahnsinnig gut geklickt war, einfach also für Paramount Plus Verhältnisse und relativ schnell auch um eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Rede ist von Mobland, Familie bis aufs Blut mit dem deutschen Beinamen, aber im Original halt einfach nur Mobland. Eine Serie, die ursprünglich als Spin-off produziert wurde, oder die Idee war es, die Fernsehserie Ray Donovan, also ein Spin-off von Ray Donovan zu geben. Ich weiß nicht, Nina, hast du mal Ray Donovan geguckt? Mit Liev Schreiber?
Nein, habe ich nicht geguckt, aber ich habe davon schon etwas mitbekommen.
Okay. Ich habe Ray Donovan auch nicht geguckt, aber ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Serie, die, wie gesagt, daran angelehnt war. Und zwar hat Ray Donovan, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber auch hier geht es im Prinzip um einen Fixer für eine Familie. Bei Ray Donovan arbeitet eben dieser Ray Donovan als Problemlöser, als Fixer sozusagen für eine Anwaltskanzlei. Und hier haben wir Harry D'Souza, der als Problemlöser für die Harrigan-Familie arbeitet. Die Harrigans ist eine große Londoner Verbrecherdynastie, also ein großer Clan sozusagen. Der Conrad Harrigan führt die Familie sozusagen an und sie kämpfen gegen einen verfeindeten Clan, den Stevenson-Clan, der ihn ebenso London sozusagen abstreitig machen möchte, um die Vormachtstellung halt in London. Und während der ganzen Serie geht es halt hauptsächlich darum, dass jetzt verschiedene Sachen eskalieren, um eben die Vormachtstellung in London zu bekommen. Und Harry D'Souza als Fixer für die Harrigans ist das zentrale Glied, weil er diese ganzen anfallenden Probleme, die da einfach auftauchen, lösen muss und auch löst. Das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, ist halt irgendwie so eine Gangstergeschichte und das ist sie auch. Ich glaube, beeindruckender ist dann auch nochmal der Cast, der irgendwie mit dazukommt, weil Harry D'Souza wird von Tom Hardy gespielt. Tom Hardy haben wir jetzt schon öfter auch im Podcast genannt. Ich bin großer Fan von Tom Hardy. Ich finde den total toll und ich gucke den wahnsinnig gerne mir an und finde ihn hier eben als Problemlöser auch in einer sehr guten Rolle, die er einfach komplett einnehmen kann. Wir haben als Anführer, dieser Conrad Harrigan, als Anführer dieser Harrigan-Familie haben wir Pierce Brosnan, der da, so viel sei gesagt, ich habe ihm die Rolle ursprünglich nicht abgenommen, aber so wie sich seine Figur entwickelt, finde ich das ganz charmant, dass sie Pierce Brosnan genommen haben, weil er eher so in den Wahnsinn gefühlt nachher abdriftet. Und das konnte Pierce Brosnan sehr gut tragen. Kevin Harrigan wird gespielt von Paddy Considine, auch ein sehr toller Schauspieler. Wir kennen ihn halt eben aus jetzt zuletzt House of the Cards, wo er mitgespielt hat. Wir haben hier und da noch einiges an bekannten und auch unbekannten britischen Schauspielern, was auch gut war, frische Gesichter irgendwie zu sehen, weil es geht ja auch eben um Generationen, also auch neue Generationen, die halt eben dann nachrücken. Und wir haben noch eine äußerst hassenswerte Ehefrau von Conrad Harrigan, die Maeve Harrigan. Sie wird gespielt von Helen Mirren. Also der Cast ist wirklich sehr prominent besetzt, einfach. Und auf dem Regiestuhl für die ersten beiden Folgen war ein auch nicht unbekannter, und zwar Guy Ritchie.
Ah, okay.
Ja, und deswegen bin ich auch, ich mag Guy Ritchie, ich gucke mir gerne seine ganzen Gangsterfilme einfach an und ich finde, er hat da, ja, er hat auch Höhen und Tiefen so, aber ich mag ihn einfach. Und dadurch, dass er jetzt auch die ersten beiden Folgen inszeniert hat, finde ich, ist man auch, also wurde ich auch sehr, sehr gut einfach abgeholt in diese Serie hinein. Auch durch den Cast natürlich. Aber ich glaube, Guy Ritchie ist da nicht ganz unschuldig, dass ich sehr gut einfach in diese ganze Serie reingekommen bin. Ja, was hat mir gefallen? Wie gesagt, Cast hatten wir schon, wirklich top besetzt. Findet man wenig Schlechtes, gerade schauspielerisch ist das schon wahnsinnig gut, was da gezeigt wird. Aber ich mochte insgesamt die ganze Story, so wie sie erzählt war, dass da zwei verfeindete Clans jetzt wirklich über eine ganze Serienstaffel sozusagen sich einfach kämpfen, also ohne wirklich jetzt in den Krieg zu ziehen, aber es ist Krieg, was da stattfindet. Intrigen, clevere Sachen, die da irgendwie versucht werden, es werden Leute ausgespielt, es passieren Morde und so weiter und so fort. Wieso, weshalb, warum, möchte ich gar nicht sagen, weil da teilweise auch sehr viele kleinere Twists, möchte ich gar nicht sagen, aber aber Enthüllungen sind, die halt den Plot dann sozusagen einfach vorantreiben. Und ich mochte es halt einfach zu sehen, dass man so einen Problemlöser hat, der wirklich Probleme löst und gerade wie er die Probleme löst. So, es ist schon eine wahnsinnig coole Socke, dieser Harry D'Souza. Für mich manchmal ein bisschen zu, im Computerspiel würde man sagen, overpowered halt einfach. Also weil er, ja, ich meine, er hebt da einfach mal irgendwie so einen marokkanischen Clan gefühlt ganz alleine aus. Also es ist dann schon sehr OP einfach, was er da teilweise ist. Aber das macht auch Sinn, wieso er so overpowered ist. So, das, also ich finde, da greifen ganz, ganz viele Sachen ineinander und ich war sehr gefesselt. Ich wollte wissen, wie geht's weiter mit dem Clan? Wer stirbt da jetzt vielleicht oder wer überlebt? Also weil du ja auch innerhalb dieser Harrigan-Familie ja auch so eine kleine Vormachtstellung irgendwie haben möchtest. Ne? Der Conrad ist halt schon alt. Man sieht, okay, er hat das da vielleicht auch gar nicht mehr alles im Griff, ist ein bisschen auch zu überhastet in seinen Entscheidungen. Die Maeve beeinflusst ihn vielleicht auch zu sehr und sowas. Da sind so ein paar Sachen, die wirklich gut sind. Und jeder hat auch noch so seine eigene Geschichte, die er mitbringt, was in diesen 10 Folgen sind, so ungefähr. Wir haben 40 bis 60 Minuten, so eine Folge, also geht auch schon ein bisschen was. Und es kann auch ein bisschen was erzählt werden und ich fand das insgesamt total gut. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen und ist einer meiner Serien-Highlights auf jeden Fall für dieses Jahr, diese Serie. Und sie bringt auch einiges an Brutalität mit, was dann auch noch sehr, sehr gut war und auch einfach in diese Welt halt reingepasst hat. Also von mir gibt es hier auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, wer wirklich auf so Gangsterzeug steht. Und ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. So. Genau.
Hört sich nach einer Serie an, mit der ich sehr, sehr viel Spaß haben will.
Ich glaube auch. Also gerade so, gut, ich habe Gomorra noch nicht gesehen und Subura auch nicht. Aber das wären, also die würde ich halt auch noch mal gerne gucken, weil es irgendwie so Gangster-Serien ja auch sind. Ob das so in die Richtung geht, weiß ich nicht, aber ich weiß ja, dass du Gangster-Serien auch magst, deswegen glaube ich schon, dass du dir das auch mal angucken könntest, ja. Oder solltest.
Subura, meiner Meinung nach, könntest du die Serie weglassen. Der Film ist der gut ist, den man sich ansehen sollte. Bei dem ich auch sicher bin, dass du viel Freude damit haben würdest. Gomorra ist in meinen Augen eine der 5 besten Serien, die es gibt da draußen. Mhm. Mittlerweile sind ja auch alle 5 Staffeln bei Netflix, nachdem eine Zeit lang, als es aufgenommen wurde, nur 4 drinnen waren. Ja, ich habe Bock drauf und während du erzählt hast, ist mir eine andere Serie noch in den Kopf geschossen, die zumindest in einigen Punkten eine Überschneidung hat, wo ich mir dachte, könnte auch in diese Richtung gehen, nämlich die Lieblingsserie von Marco. Und ich würde mal einen so kleinen Pakt vorschlagen, Marco. Wie wär's?
Aha.
Machen wir so. Ich hole mir ein Probe-Abo, ein Probemonat bei Paramount Plus und gucke mir jetzt diese Serie an. Und im Gegenzug dazu guckst du dir die erste Staffel Warrior an und dann werden wir in der nächsten regulären Folge hier sitzen und den jeweils anderen berichten, wie hervorragend diese Serien sind.
Puh, warte mal. Mal gucken, wo läuft denn Warrior?
Bei Sky.
Bei Sky, ne? 3 Staffeln hat die Serie.
Ja.
Warte mal. Ich muss mal gucken, wie viele Folgen hat die erste Staffel? 10 Folgen.
8 oder 10, ja. Dann haben alle Staffeln so viele Folgen.
Ja. Machen wir.
Brief und Siegel, ja. Marco. Brief und Siegel.
Brief
das
und Siegel.
Geht, ich das, guck geht mir. Jetzt, das geht
Fabian,
jetzt raus.
Ich guck mir jetzt Warrior an.
Die Millionen Leute da draußen, die uns das hier jetzt hören, sind Zeuge eines geschichtsträchtigen Ereignisses. Marco hat geschworen, auf das Leben seiner Kinder, dass er bis zur nächsten regulären Folge Boah, sich die erste Staffel von The Warrior angucken wird.
Auf das Leben meiner Kinder nicht, ne?
Ja, Brief und Siegel, hallo? Das wird
ja, Brief gebrauchen. Und Siegel. Auf Brief und Siegel habe ich geschworen. Nee, auf das Leben schwöre ich nicht. Ich schwöre auf Brief und Siegel. Und du das ist auch schon viel wert, wenn ich auf Brief und Siegel schwöre.
Ich will ich doch hoffen. Du in deiner arbeitstechnischen Position, da ist ja alles, was man in Papierform bekommt, das ist ja verpflichtend.
Auf jeden Fall. Deswegen, wenn ich schwöre, dann schwöre ich auch ordentlich. Und werde es dann machen. Die nächste reguläre Folge.
Die nächste reguläre Folge. In 2 Wochen hören wir uns dann, Marco.
Ja, in 2 Wochen hören wir uns dann. Ich habe ja jetzt Urlaub und werde dann abends gucken können. Das hört sich doch gut an.
Ich hätte nichts dagegen, wenn du weiter guckst und schon die 2. Staffel hineinschaust. Kannst du auch gerne machen.
Werden wir dann sehen. Aber die 1. Staffel, das schaffe ich. Safe. Alles klar. Das kriegen wir hin.
Fabian, hast du das hier mitbekommen? Wir schreiben hier Geschichte und das, obwohl du nicht anwesend bist. Ja. Eigentlich hättest du hier so als der Schiedsrichter noch dabei sein müssen. Und ach ja. Na gut, dann dafür in der nächsten regulären Folge, wenn der Fabian da ist, wird er blöd aus der Wäsche schauen, dass du seine Erwartungen hier im positiven Sinne gebrochen
hast. Ja, dann werde ich mir Warrior angucken. Sehr schön.
Hervorragend. Was ich mir noch angeguckt habe, ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017 namens LA 92. Und es geht um die Riots, die Ausschreitungen, die es 1992 in Los Angeles gegeben hat bei der afroamerikanischen Bevölkerung, nachdem Rodney King, also ein damals junger afroamerikanischer Herr, bei einer Polizeikontrolle verhaftet wurde. Und nicht nur das, sondern er wurde auch mit Knüppeln bewusstlos geschlagen und ordentlich verletzt, und das Ganze wurde aufgenommen von einem Nachbarn, und das hat man dann so in dieser Form dann auch zu Gericht gebracht, und die jeweiligen Polizisten, die dort da waren vor Ort, wurden aber freigesprochen. Und als Reaktion darauf kam es zu einem mehrtägigen, zu mehrtägigen Ausschreitungen. Also da wurden die Nachbarschaften kurz und klein geschlagen, da wurden Geschäfte ausgeraubt, da hat man kaukasische Leute aus ihren Autos herausgezogen und die vermöbelt, da hat man Autos in Brand gesteckt. Da hat man am Ende des Films, wurde gezeigt, ist ein Schaden in Höhe von Milliarden, von mehreren Milliarden US-Dollar entstanden innerhalb dieser knapp 2 Wochen, die das gedauert hat. Und wir leben ja in einer Zeit, wo das leider immer noch halbwegs aktuell ist. Wir können uns alle an George Floyd erinnern, wir können uns alle an I Can't Breathe erinnern. Wir haben auch mal gemeinsam eine Hausaufgabe gesehen mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle, wo Ähnliches schon Thema war. Mir fällt leider der Name dieses Films nicht an, obwohl es meine Hausaufgabe war, verflucht nochmal. Aber da sieht man das so wirklich hautnah. Und das sind keine Talking Heads. Da ist keine Stimme aus dem Off, die irgendetwas beschreibt. Da gibt es 2, 3 Texttafeln, um das Ganze geschichtlich zu verordnen. Und ansonsten sieht man wirklich nur Archivaufnahmen. Aus dem Gericht, von vor den Straßen, teilweise von Demonstrationen und Riots afroamerikanischer Bürger aus den 60er Jahren. Da gibt es einen Ausschnitt, den sieht man, ich glaube, in der 2. oder 3. Minute. Einen jungen Herrn, 1965, der da gestanden ist und auf ein Interview gesagt hat, ein Passant, egal was hier passiert, wir werden niemals in der Gesellschaft denselben Stellenwert haben wie weiße Menschen. Und das mag sich jetzt vielleicht durch diese Aktion hier verändern, aber in einem Jahr sind wir wieder so die Schublade drunter. Und dass sich das Jahrzehnte hingezogen hat und leider teilweise auch noch heute hineinzieht, ist unvorstellbar, meiner Meinung nach. Also man hat die USA eigentlich so, dass der Staat, nach zu dem man blickt, den Staat, den man als Vorbild sich irgendwo nimmt, irgendwann einmal im Leben. Ne? Jeder von uns wollte unbedingt mal in die USA und, keine Ahnung, Los Angeles und New York sehen und Stars und Sternchen und Hollywood und was weiß ich nicht, was alles. Aber dass das dort an der Tagesordnung ist und dass dort auch viele andere Sachen einfach verflucht schief laufen, seit jeher schon. Man sehe sich alleine schon, ja, die Krankenversicherungen dort an. Gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das sind Bilder, die sind wirklich schockierend. Die sind ekelhaft. Die passen auf keine Kuhhaut, meiner Meinung nach. Ja? Und dass so etwas geschehen konnte in den Staaten und dass es immer noch auf der einen Seite einen Impact hat, aber auf der anderen Seite sich dennoch nicht sonderlich viel verändert hat, ist traurig. Einfach nur traurig.
Ja, also was da passiert ist und was ja teilweise auch, wie gesagt, immer noch passiert, so, das ist ja, traurig. Genauso. Also es klingt total interessant. Ich weiß, dass ich da auch noch viel Nachholbedarf habe, so, und aber halt auch ein großes Interesse irgendwie habe, mir da auch nochmal die ein oder andere Sache halt anzugucken, und vielleicht nutze ich da jetzt auch nochmal die Chance und gucke mir diese Doku oder Reportage auch nochmal an, um da auch nochmal, ja, reinzugucken, so, ne? Also um sich den Tag zu versauen.
Die Doku wurde von National Geographic finanziert. Und die gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von National Geographic zu sehen. Und da habe ich sie auch gesehen. Einfach dadurch, dass irgendwann einmal, als ich aus Langeweile so durch YouTube geguckt habe, wurde mir das vorgeschlagen. Und ich dachte mir, ey, komm, ich weiß, in meiner Letterboxd-Blase wurde der sehr, sehr gut wahrgenommen. Und das ist auch ein Thema, bei dem ich ja, natürlich mitbekommen habe, dass es das gegeben hat, aber
Genau.
sonderlich viel weiß ich einfach nicht darüber und deswegen schaue ich mir das jetzt an. Und also für alle Menschen auch da draußen, die sich interessieren und sich denken, wo kann ich das denn sehen? Welchen VPN muss ich dafür anwerfen? Geht einfach auf YouTube und guckt euch das an. Das ist auf dem offiziellen Kanal von National Geographic. Dauert knapp 2 Stunden, ein bisschen weniger sogar.
Ja, hört sich gut an. Und werde ich bestimmt auch zeitnah mal reingucken, ja. Sehr gut.
Ja, so viel zu mir. Hast du noch etwas?
Nee, nein, ich habe nichts weiter gesehen, was ich jetzt heute irgendwie mitbringen möchte, kann. Also nee, ich habe tatsächlich auch gar nichts großartig. Ich habe auch noch eine Reportage gesehen, eine Dokumentation auf Prime Video. Unendlicher Raum heißt der. Heißt die Doku, die geht um einen Ort hier bei mir in der Nähe aus Lötz. Ich glaube, wenn man die Mentalität hier kennt, dann macht das natürlich mehr Sinn, sich das irgendwie anzugucken. Aber für die Leute aus MV, so wie gesagt, auf Prime Video kann man sich das auf jeden Fall jetzt angucken. Ist von Paul Raths, die Dokumentation. Paul ist hier auch aus der Ecke, also Rostocker Ecke. Jetzt, wir hatten ja mal schon mal den Max Gischinski mal zum einmal in einer Folge gehabt, und seine Produktionsfirma hat sozusagen jetzt diese Reportage, diesen Dokument. Film mitproduziert, und Paul ist da auch irgendwie mit bei, deswegen guck da ruhig gerne mal rein. Und ich stehe auch im Abspann, weil ich den Film sozusagen mitgekickstartet habe. Also, genau, ich habe da Geld überwiesen, dass dieses Projekt realisiert werden kann. Nicht viel,
Oho.
aber mein Lohn ist es, in den, in den Credits zu stehen, ja. Als Unterstützer sozusagen.
Unglaublich, ich spreche hier mit einem wahren Promi.
Ja, genau. Genau. In der ARD war er auch schon. Oder ZDF, ich weiß das schon gar nicht mehr. Egal. Ja.
Millionen Menschen haben deinen Namen schon gelesen auf einem Bildschirm. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Nee, das stimmt. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Nein, um Gottes Willen. Nee, aber das wäre nochmal so, was ich gesehen habe. Aber ist halt schon spezieller, weil es hier um die Ecke geht und ja. Aber vielleicht interessiert es ja trotzdem Menschen da draußen.
Wir genau. Sicherlich viele Leute haben, die uns das Mecklenburg-Vorpommern zuhören. Also.
Bestimmt.
Das hast du nicht gesagt, du hast mal einen Hörer von uns bei dir im Kino getroffen gehabt?
Ja, ja.
Ja, na dann.
Hab ich. Ja, war auch eine sehr interessante Erfahrung, aber nicht schlimm, alles gut. man hat halt nur nicht damit gerechnet, einfach, ne? Genau. Ja. Nee, sehr schön. Dann sind wir am Ende der Episode. Ihr könnt uns gerne auf Social Media folgen, gerne auf Instagram und Letterboxd. Ich glaube, da sind wir mit am aktivsten. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr dranbleibt, in der nächsten Woche auch wieder einschaltet. Da wird es dann vielleicht eine Tierlist geben, aber ohne mich. Seid gespannt. Und wir hören und sehen uns. Lieber Nina, danke, dass du da warst. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis in 2 Wochen, darf ich sagen.
Mal schauen, falls es zu einer Tierliste kommt, was für eine Tierliste es werden wird. Vielleicht hört man mich dann auch erst in 2 Wochen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Fabian, Kit und ich da etwas finden können, wo wir für einen gemeinsamen Nenner landen. Aber vielen lieben Dank. Auch mich hat es sehr, sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.